Ich dachte, heute Morgen ist ein bisschen wärmer. Im Mai. Aber unterwegs waren schon Leute mit T-Shirt unterwegs. Und da dachte ich, die richten sich nicht nach der Temperatur, sondern die richten sich nach der Jahreszahl, also nach Monatszahl. Ich habe auf jeden Fall einen Mantel bei. Ich grüße alle recht herzlich, bin froh, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Da sieht man, wie man älter wird. Letztes Jahr, ich denke, das gibt es nicht, schon wieder ein Jahr her, seit wir hier waren. Ich grüße also auch alle sehr herzlich in Jesu Namen. Das Thema ist ja bereits angeklungen oder steht zumindest auf den Zetteln. Wie wir mit Jesus Bedrängnisse überwinden. Ich lese einen Vers, habe auf dem Programm festgestellt, dass dieser Vers in diesen Tagen nochmal vorkommt, aber ich denke, da überschneidet sich nichts, nämlich Johannes 16, 33, ein sehr bekanntes Wort aus dem Mund unseres Herrn, der in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr Jesus, gib du deinen Geist zum Hören und tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Drei Leitgedanken zu diesem Thema, wie wir mit Jesus Bedrängnisse überwinden. Erstens bedrängter Glaube, das zweite gefährdeter Glaube und das dritte sieghafter Glaube. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Luther übersetzt mit Angst, eigentlich ist es richtiger zu übersetzen, habt ihr Bedrängnisse. Und das zeigt auch der ganze Zusammenhang, in den Jesus in den Endzeit, in den Abschiedsreden das ganze Wort stellt und dann natürlich an anderen Stellen genauso. In seiner Endzeitrede spricht er ja auch, Matthäus 24, Parallelen von Bedrängnissen. Da heißt es mal, Matthäus 24, Vers 9, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen, von allen Völkern. Bedrängnis, Ausgrenzung, Hass, Verfolgung seitens der Welt, um seines Namens nicht willen, nicht weil wir andere vielleicht ärgern mit unserem Verhalten oder unserem blöden Benehmen, sondern um seines Namens willen gehört zur Nachfolge Jesu dazu. Und diese Prophezeiung von unserem Herrn hat sich ja im Laufe der Geschichte der Kirchen und überhaupt der Weltgeschichte millionenfach erfüllt. Eine bittere Wahrheit, aber eben eine Wahrheit. Fast unüberschaubar ist ja das Heer derer, die um Christi willen leiden mussten, gefoltert wurden, umgebracht wurden. Heute mehr denn je. Letztes Jahr, 2022, waren es allein in Nigeria etwa 22.000 Christen, die durch Muslime umgekommen sind. Das ist nur ein Land. Weltweit 65 bis 70 Länder, in denen blutige Verfolgung herrscht. Da sind wir noch weit davon entfernt. Wie lange noch, weiß ich nicht. Durch die Jahrhunderte, Jahrtausende, muss man sagen, fließt ein breiter und immer tiefer werdender Strom von Märtyrerblut. Uns geht es noch sehr gut diesbezüglich. Dieser Fluss, dieser Strom scheint immer breiter und immer tiefer und immer reißender zu werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, was geht mich das an? Das sind ja andere Länder, das ist ja weit weg. Damit habe ich ja persönlich nichts zu tun. Ich bete zwar für die verfolgten Brüder und Schwestern in der Welt, aber wie gut, dass es mich nicht trifft. Gut, wir haben keine Verfolgung in diesem Sinne. Noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Ich weiß nicht, ich bin kein Prophet. Aber es wird doch für entschiedene Nachfolger Jesu Christi, für Leute, die wirklich zu ihm und seinem Wort halten wollen, ohne Abstriche und ohne Kompromisse, wird es doch bei uns auch immer enger. Wenn es nicht eng wird, dann muss man sich fragen, stehe ich entsprechend in dieser Welt drin, als Christ, als Leuchte, als Licht. Wer sich weigert, das Heilige, und ich sage das jetzt mit allem Nachdruck, irrtumslose und unfehlbare Wort Gottes dem Zeitgeist anzupassen oder gar zu unterwerfen, wird doch als übler, elender Fundamentalist beschimpft. Das ist ein Schimpfwort. Übrigens, für mich ist eine Ehre, wenn man mich Fundamentalist nimmt. Ich habe wenigstens den Boden unter den Füßen. Wer nicht bereit ist, im ideologisch unterwanderten und verseuchten Mainstream mitzuschwimmen, findet doch immer weniger Platz in unserer Gesellschaft. Wird an den Rand gedrängt. Wer sich gegen widerbiblische Lebensformen ausspricht und eine klare, nicht einmal verletzende oder beleidigende, sondern einfach eine klare Position bezieht, gehört nach Ansicht vieler Zeitgenossen auf die Müllkippe altertümlicher Wertvorstellungen und ist ein homophober Schwurbler. Wer sich gegen den satanischen, dämonischen Genderwahnsinn ausspricht, ihn verurteilt, gilt als Brüder, Verächter sexueller Freizügigkeit, Vielfalt und Freiheit. Inzwischen kommen natürlich neue Dinge dazu. Die wahnsinnigen Klimakleber mit ihrer vorzeigeheiligen Greta. Wer hinterfragt, wird der totalen Verantwortungslosigkeit bezichtigt. Ihr übernehmt keine Verantwortung für die Schöpfung. Ich werfe auch meinen Müll nicht einfach in den Wald. Aber ich rette das Klima nicht. Doch ein Witz. Da pappen sich die Leute auf der Straße fest, blockieren den Verkehr, sind schädlich für andere und genießen einen Heiligenschein. Bis hinauf in die Kirchenleitung. Wer seine Stimme gegen das zigmillionenfache, es sind etwa 70 Millionen Kinder pro Jahr, gegen das zigmillionenfache Ermorden ungeborener Kinder erhebt, ist ein Frauenfeind. Wer sich antichristlicher Anordnung der Obrigkeit widersetzt oder zumindest in Frage stellt, ist selbstverständlich ein Verschwörungstheoretiker. Zweifel an der wahrheitsgetreuen Berichterstattung der offiziellen Medien darf man ja nicht anmelden, denn die sagen ja nur die Wahrheit. Ist doch klar, werden natürlich entsprechend dafür bezahlt, für die Wahrheit. Wem der Zustrom, ich bin kein Rassist und kein Fremdenfeind, aber wer den Zustrom muslimischer Einwanderung, wem das Sorge bereitet, ist natürlich selbstverständlich ein Nazi. Was denn sonst? Und so können wir jetzt noch weitermachen. Das sind nur ein paar Schlaglichter. Also wenn wir hier in diesen Dingen von der Schrift her, nicht von unseren Empfindungen, von unserer Meinung her, sondern von der Bibel her Position beziehen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn uns der Wind kalt ins Gesicht bläst. Man kann sich natürlich auch abducken, wegducken. Aber Leute, die nicht bereit sind, in diesen Dingen Position zu beziehen, keine Kompromisse zu machen, weil ihr Gewissen an Gottes Wort gebunden ist und sie nicht anders können, stoßen auf gar kein oder zumindest sehr wenig Verständnis noch. Das kann man in jeder gesellschaftlichen Situation, in jeder im Bekanntenkreis, im Verwandtschaftskreis erleben, man muss nur solche Themen ansprechen, dann gehen die Wogen ganz schnell hoch. Leute, die klar auf der Seite von Jesus und seinem Wort stehen, waren zu allen Zeiten und sind es heute vielleicht mehr denn je ein Ärgernis, ein Dorn im Auge Andersdenkender. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem, das Häuflein derer wird immer kleiner und das Häuflein oder der Haufe der anderen immer größer. Und da kann man natürlich unter Umständen kalte Füße bekommen. Aber widerfährt uns damit eigentlich etwas Außergewöhnliches? Überhaupt nicht. Jesus selber sagt, wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt sind, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum liebt euch die Welt. Nein, darum hasst euch die Welt. Als Daniel in der Löwengrube saß, hat er den Löwen nicht in den Schwanz gezwickt, bis er sich umdreht und ihn beißt. Der Löwe war da. Wir müssen die Welt nicht ärgern. Wir müssen nur Christus kompromisslos nachfolgen, dann ist der Ärger automatisch da. Den muss ich gar nicht suchen, der ist da. Jesus sagt, dieses Alte und Bekannte, nicht mehr in der Welt, nicht mehr von der Welt, in der Welt. Wir Christen, wenn wir unseren Nachfolgeauftrag ernst nehmen, sind ja tatsächlich Sonderlinge. Ich rede jetzt nicht von besonderen Vögeln, die da irgendwie so rumlaufen, dass jeder andere schon von weitem den Kopf schütteln muss. Aber vom Wort her sind wir tatsächlich Sonderlinge, nämlich Ausgesonderte. Von ihm ausgesondert. Deshalb passen wir genauso wenig in diese Welt, wie Jesus selbst in diese Welt gepasst hat. Und er sagt ja auch, Entschuldigung, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und wie dieser Hass aussah, das wissen wir ja. Hinweg mit dem, ans Kreuz, da ist sein Platz. Wo denn sonst? Und genau das widerfährt ja der Gemeinde Jesu seit 2000 Jahren. Hinweg mit diesen. Die passen nicht. Die gehören nicht dazu. Die große Versuchung der Christen, kommt nachher nochmal auf zurück, sich den Ärger vom Hals zu holen, indem man sich anpasst, dazugehört. Dann wird es gefährlich. Nachher dazu noch etwas. Eigentlich ist es fast nicht zu glauben, warum hasst die Welt eigentlich Jesus? Was hat er der Welt Böses getan? Damals, als er über diese Erde ging, man wird nicht einen Punkt finden, wo man sagen kann, aber da hat er es wirklich verdient, dieses Kreuz. Gutes getan, Kranke geheilt, Blinde sehend gemacht und wir kennen ja das ganze Programm. Er hat nur Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, aber auch natürlich Wahrheit verbreitet, ausgestreut. Und eine in Schuld und Sünde verstrickte Welt, das, was ja seit dem Sündenfall ist, hasst natürlich die Wahrheit. Und deshalb sagt Jesus ja auch, mich hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Johannes der Täufer verlor seinen Kopf. Und im wahrsten Sinne des Wortes, er wurde ihm abgehakt, weil er einfach sagte zu Herodes, das, was du machst, so wie du lebst, das ist nicht in Ordnung. Das hat dem König nicht gepasst, also wurde am Schluss der Kopf abgehakt. Eine in Schuld und Sünde verstrickte Welt mag die Wahrheit nicht, mag es nicht, wenn man den Finger in die wunden Stellen legt. Aber genau das tut ja Jesus. Nicht fanatisch, wie es manche vielleicht tun, alles um die Ohren hauen. Ganz einfach nur sagen, was Sache ist, von Gottes heiligem Wort her. Gottes Wort, wer es ernst nimmt, übrigens meine Privatüberzeugung oder Meinung, dass es einer der Gründe ist, warum manche Menschen einen Bogen um die Bibel machen, weil sie mir eben sagt, wer ich bin und wie es um mich steht. Das ist wie wenn einer Bogen, einen Riesenbogen um einen Arzt macht, weil er schon die Diagnose gar nicht will. Und dann sage ich, ich bin kerngesund. Ich sage, du warst bloß nicht beim Arzt. Ich will es gar nicht wissen, wie es um mich steht. Ja, kann man sagen. Ich gehöre sogar ein bisschen in diese Richtung. Da sage ich, ich will doch gar nicht wissen, was da in meinem, wenn ich hätte gesagt, Ranzen alles drin ist. Aber Jesus schont nicht. Er deckt Sünde auf. Die Bibel deckt Sünde auf. Nicht um uns platt und fertig zu machen, sondern weil dahinter die Bereitschaft oder der Wille Gottes ist, uns zur Umkehr zu bewegen. Wenn wir Gottes Wort verbreiten, tun wir es ja nicht, um den anderen gleich von vornherein platt zu machen, sondern weil wir ihn zur Buße, zur Umkehr rufen, weg vom falschen Weg, der in die Verdammnis führt, auf den Weg des Lebens. Umso bedauerlicher, dass es in Gottes Wort heißt, das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Liebe zur Finsternis, zur Sünde, zum Bösen, ist letztlich der Grund, warum die Welt Jesus ablehnt und damit auch seine Nachfolger ablehnt. Er sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Mitten in dieser Welt, von der die Bibel sagt, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Genau in diese Welt hinein scheint dieses Licht, kommt Jesus Christus als das Licht der Welt. Und dann heißt es in Johannes gleich am Anfang, an das Evangelium, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihm Freuden auf. Die haben gestrahlt. Endlich kommt das Licht in die Finsternis. Nein, sie nahmen ihn nicht auf. Hinweg mit ihm. Und nun sagt Jesus von seinen Nachfolgern, ihr seid das Licht der Welt. Die Frage ist, er sagt, es ist eine Feststellung. Er sagt, reißt euch mal am Riemen, dass ihr Licht seid. Sondern wenn ihr mir nachfolgt, seid ihr Licht der Welt. Aber eben durch die Nachfolge. Ich kann dieses Licht ja auch verdunkeln. Nein, es gibt ihn nicht. Wenn es um Nachfolge Christi geht, gibt es ihn nicht, den goldenen Mittelweg. Da gibt es tatsächlich nur entweder oder, wer nicht für mich ist, sagt Jesus, ist gegen mich. So eine Grauzone, so eine Neutralzone, ja, so ein bisschen durchmauscheln. Vor vielen Jahren sagte mal ein älterer Glaubensbruder zu mir, ich glaube, die Zeit des Grauzonen-Christentums ist vorbei. Dann habe ich gesagt, genau so sehe ich das auch. Ja, so ist es auch. Bei uns kann man sich immer noch durchmauschen. Wie lange noch, das wird sich zeigen. Wer Nein sagt, nein, ich sage jetzt bewusst nicht ein radikales, wer Jein sagt zu Jesus, hat sich damit schon auf die falsche Seite gestellt. Und wer Ja sagt zu Jesus, kommt unter die Räder, irdisch gesehen. Der wird zum Anstoß. Ein entschiedenes Ja des Glaubens, der Liebe, der Treue zum Heiland bleibt niemals ohne Folgen. Und die Folgen, wir werden angegriffen. Und deshalb, zum Zweiten, ist der Glaube an den Herrn, die Treue zu ihm, ist zweitens gefährdeter Glaube. Bedrängter Glaube ist immer auch gefährdeter Glaube. Paulus schreibt an die Thessalonicher, damit nicht jemand wanken würde in diesen Bedrängnissen, wieder sind die Bedrängnisse da, denn ihr wisst, dass uns das bestimmt ist. Der Apostel Paulus lässt keinen Zweifel daran, Bedrängnisse, Anfeindungen, Angriffe, Verfolgung gehören zur Nachfolge dazu, ist sogar Bestimmung. Auch manche Leute fragen so, das kann man in der Seelsorge erfahren, was ist eigentlich meine Bestimmung? Da sage ich, also was du von Beruf werden willst, ich bin nicht Gottes Geheimrat. Ich kann nicht sagen, du musst Bäcker, Metzger oder sonst was werden. Aber eine Bestimmung kann ich dir mit auf den Weg geben. Du bist zum Leiden um Christi willen bestimmt. Das gehört zu unserer Bestimmung als Christen dazu. Es sind also keine Zufälle. Und in ganz ähnliche Weise Richtung geht ja Paulus, wenn er dann sagt, in Apostelgeschichte 14, wir müssen, nicht es kann sein, vielleicht ist es möglich, vielleicht auch nicht, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das ist das normale Christentum. Und an Timotheus, seinen jungen Mitarbeiter, schreibt er dann, alle, die fromm, also Gott entsprechend leben wollen, ihn beim Wort nehmen, ihn ernst nehmen, alle, die fromm leben wollen, kann sein, dass sie Verfolgung leiden. Nein, er sagt, müssen Verfolgung leiden. Ich habe mir das nicht gesucht und ich habe auch die Bibel nicht geschrieben. Das steht da. Die Frage ist, ob wir es hören wollen, ob wir es lesen wollen, ob wir es ernst nehmen wollen. Das geht es doch. Und nun versteht sich ja von selbst, dass da gewisse Gefahren lauern. Wenn sich der Druck erhöht, ist die Versuchung zum Einknicken und zum Nachgeben ja gewaltig da. Wenn es zu eng wird, dann neigt man doch gerne dazu, eben doch mit dem Strom zu schwimmen. Wenn ich so einen breiten Strom sehe, Fluss, vielleicht sogar ein bisschen Reisen. In der Mitte, da schwimmen dicke Balken. Aber komisch, am Rand schwimmen manchmal Grashelmchen, aber die schwimmen auch in die falsche Richtung. Also mit dem Strom schwimmen heißt nicht immer nur, dass ich mich mitreißen lasse, sondern dass ich so am Rande zart, fein mitschwimme, aber bitteschön mit und nicht gegen. Da muss man sich selber prüfen. Schwimme ich vielleicht auch am Rande, hier und da, bei dieser und jener Versuchung oder Anfeindung, vielleicht doch ein bisschen mit? Immerhin fehlt es in der ganzen Kirchengeschichte nicht an Mitschwimmern. Die gibt es zuhauf, zu allen Jahrhunderten. In allen Epochen der Kirchengeschichte findet man diese Mitschwimmer, die sich mit dem Munde irgendwo zu ihrem christlichen Glauben bekennen, die, solange der Wind nicht kalt weht, auch irgendwo bezeugen können und hinstehen können, und dann wird es ein bisschen enger und dann plötzlich, so genau muss man es doch auch dann nicht nehmen. Das ist dann die Konsequenz. Man knickt ein, und oft knicken die Christen nicht ein, weil es wirklich an Blut und Leben geht, sondern oft knickt man ein um viel geringere Verluste willen. Und da sagt Jesus, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Ich sage es mal so, wer seinem eigenen Wohlergehen den Vorrang vor einer konsequenten Christusnachfolge gibt, fügt sich Schaden zu, sagt der Herr, und verliert am Ende womöglich das wahre Leben. Die Gefahr ist groß. Die Gefahr ist sehr groß, den Herrn zu verleugnen, wenn es ans Eingemachte geht. Und wenn der Wind dann eisig uns ins Gesicht bläst, wenn dieser Strom immer reißender wird und die Luft zum geistlichen Atmen immer dünner wird, wie schnell kann man dann sich ein wenig zurückziehen? Und wir haben doch solche Beispiele in der Bibel. Da ist dieser, ich schätze ihn unwahrscheinlich und käme nie auf die Idee, diesen Mann zu kritisieren. Das überlasse ich anderen, wenn sie ihn kritisieren. Da ist dieser Petrus, wir kennen alle diese Geschichte. Und das war dem Mann ernst, bis ins letzte Bluttröpfchen. Ich bin bereit, und wenn alle anderen dir den Rücken kehren, ich nicht. Ich bleibe dir treu. Und wenn es in den Tod geht, und dann guckt ihn jemand an, eine Magd, und sagt, hey, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und dreimal leugnet er, den kenne ich nicht. Nie gesehen, mit dem habe ich nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich sage es noch einmal. Vorsicht mit Stabbrechen. Vorsicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Gibt es nicht manchmal Situationen, wo wir ganz genau wissen, jetzt müsste ich das Maul aufmachen. Und wir schweigen. Ziehen uns einen Millimeter zurück und haben unsere Ruhe. Ich verurteile Petrus nicht. Ich höre lieber auf Paulus, wenn er sagt, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Hochmut kommt vor dem Fall. Und frommer Hochmut kommt immer vor dem Fall. Alle anderen knicken ein. Alle anderen verleugnen. Ich nicht. Lass es drauf ankommen. Ich vermute mal, ich gehe mal davon aus, dass ich richtig liege. Wenn nicht, bin ich nachher gerne bereit, es mir mal anzuhören. Ich vermute, dass von uns noch keiner auch nur eine einzige Minute im Gefängnis war wegen seines Glaubens. War einer schon im Gefängnis wegen seines Glaubens? Ich habe 20 Jahre Gefängnis. Ich habe 20 Jahre Gefängnisseelsorge gemacht. Ich war viel im Gefängnis. Regelmäßig im Gefängnis, einfach mit die Jahre alle zusammenzählt, und ich kriege heute mal eine richtige Packung, dann kann ich sagen, fünf Jahre könnt ihr gleich mal abziehen. Ich war aber als Gast dort, als Besucher, als Seelsorger, als Prediger. Aber um meines Glaubens willen, um meiner Treue zu Jesu willen, war ich noch keine einzige Sekunde im Gefängnis. Und ich vermute mal ganz stark, gilt für uns alle so. Wenn nicht, höre ich mir das gerne an. Und andererseits, Tausende, zigtausende, abertausende von Glaubensbrüdern und Schwestern müssen genau das ertragen, erleiden und erdulden, solange wir hier sitzen und es uns gut gehen lassen. In diesen Augenblicken sind irgendwo in Korea, egal wo, sind Brüder und Schwestern, vielleicht wird jetzt gerade einer blutigst gefoltert, vielleicht sogar jetzt gerade in diesen Augenblicken umgebracht. Und dann weiß man aus der Geschichte, dass es immer wieder auch Christen gab, die irgendwann diese Folter nicht mehr ertragen konnten. Und sind eingeknickt. Und da tun wir uns sehr leicht, von der Ferne zu sagen, wie kann der bloß? Ich lese seit Jahrzehnten regelmäßig und viel Märtyrerberichte. Da wird es mir manchmal schaudrig, wenn ich lese, was da Jahre und Jahrzehnte lang in Gefängnissen und Straflagern mit Christen gemacht wird. Da kann ich nur sagen, Herr, wenn du mich so einen Weg einmal führen solltest, dann brauche ich nicht wie Elisa ein Zweifaches an Gnade von Elia, sondern Zehnfaches. Ich reiß die Klappe nicht auf und sage, Herr, mit mir kannst du aber rechnen, wenn es drauf ankommt. Das überlasse ich anderen, diese große Klappe. Nein, Märtyrer sind keine Helden und das wollen sie auch gar nicht sein. Was sie aber den echten Märtyrer ausmacht, sie wollen, ohne zu sagen, ich kann's, sie wollen ihrem Herrn treu sein. Das wollen sie. Und diese Herzenshaltung, die sieht der Herr. Sie wollen einfach ihrem Herrn und Heiland treu sein und wenn es drauf ankommt, ihm mehr gehorchen als den Menschen. Was sie, diese Leute, durch alle Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch von anderen Christen unterscheidet, ist wohl, bin vorsichtig, dass Jesus tatsächlich ihre erste Liebe ist. Wir nehmen das sehr leicht in den Mund, Jesus ist meine erste Liebe. Lass es drauf ankommen. Sie können und wollen nicht von ihrem Heiland lassen. Wenn ich dann solche Berichte lese, wenn 14-, 15-jährige Kinder, kann man ja sagen, mit 14 noch dastehen und sagen, ihr könnt mir jetzt alles nehmen, aber ihr könnt mir meinen Heiland nicht nehmen. Und dann werden sie umgebracht. Gibt's alles. Keine Märchen. Eine Liebe, die sie auch das Bitterste letztlich ertragen und überwinden lässt. Es sind Leute, letztlich Leute, die mit dem Apostel sprechen können, ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Das sagt der Mann, der vor seiner Bekehrung vor den Toren vor Damaskus genau diese Jesus-Leute, diese Jesus-Liebhaber blutig verfolgt hat. Das sagt genau der Mann. Was ist passiert? Der Heiland hat ihm das Herz abgewonnen. Der brennt lichterloh für Jesus. Der ist jetzt bereit, nicht nur sich binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Der Mann, der gefallen hatte am Tode des Stephanus. Ein drittes, sieghafter Glaube. Der Apostel Johannes schreibt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Lieber Johannes, wie kannst du so etwas behaupten? Wie kannst du so etwas behaupten? Haben wir nicht gehört, gelesen, dass Glaube gefährdeter Glaube ist und schnell, sehr schnell ins Wanken geraten kann? Haben wir doch gehört. Und es ist ja auch eine Tatsache. An Petrus haben wir es ja gesehen und an anderen. Aber jetzt müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Eins kam zu dem bekannten Jugendpfarrer Wilhelm Busch nach einer Versammlung, mal eine, ich glaube, es war eine Frau auf ihn zu und sagte, oh, Ihren großen Glauben möchte ich haben. Dann sagte Busch, ich habe keinen großen Glauben. Aber ich habe Glauben an einen großen Herrn. Das ist ein großer Unterschied, himmelweiter Unterschied. Ich habe einen großen Glauben. Ich möchte gar keinen großen Glauben haben. Ich möchte kleinen Glauben haben an den großen Herrn. Ich möchte nicht auf meinen Glauben gucken, ich möchte auf meinen Herrn gucken. Um das geht es beim sieghaften Glauben. Um den Glauben, das Vertrauen zu dem Herrn, der sagt, Moment mal, ihr Schwächlinge, ihr Tyrannen dieser Welt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, nicht euch. Euch setze ich ein und setze ich ab, wie es mir liegt. Mir ist gegeben. Darf ich mal ganz direkt fragen, glaubst du wirklich an diesen allmächtigen Herrn und Heiland Jesus Christus, der alle Macht hat im Himmel? Ich bin kein Forscher, ich habe keine Ahnung von den Dingen, aber wenn ich allein in den Himmel schaue und sehe mal gerade das bisschen, was um uns herum ist, von dem es allein heißt, dass er jedes Sternchen mit Namen kennt, alles aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat. Und dann war es da, die ganze Schöpfung. Er sprach, es werde und es war da. Alle Macht im Himmel, auf Erden. Was haben wir doch für einen unwahrscheinlich großen Herrn? Und wie kümmerlich ist oft das, was wir ihm zutrauen. Überwinder durch alle Jahrhunderte hindurch haben nur mit ihm überwunden, aber mit ihm. Wie recht hat doch Martin Luther, wenn er in seinem Lied dichtet, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Nichts, nicht ein bisschen. Ach, ich habe immer so ein Problem, wenn Christen 98% dem Herrn zutrauen und dann aber bei sich auch, wir sind die Helden. Nein, du bist kein Held. Herr braucht dir bloß ein paar Minuten den Boden unter den Füßen wegziehen, dann weißt du, wo du stehst. Überwinder schöpfen nicht aus ihren eigenen Kraftquellen, sondern aus der Quelle, die nie versiegt, aus der Quelle der Gnade ihres Herrn. Es ist die Kraft, die der Auferstandene, in wenigen Tagen feiern wir schon wieder Pfingsten, die der Auferstandene am Himmelfahrtstag seinen Jüngern, seinen Nachfolgern zugesagt hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen, wörtlich Märtyrer. Zeuge, Märtyrer fängt ja an, wenn ich im Alltag bezeuge, bis hin zum Scheiterhaufen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Überwinder sind Leute, die es gelernt haben und immer besser lernen, nichts mehr von sich selbst, aber alles von ihrem Herrn zu erwarten. Die Jesus Recht geben, das war mal Pastor Moder so ein Anliegen, Jesus Recht geben, und Luther auch, Jesus Recht geben, wenn er sagt in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr alles, nichts tun. Meint Jesus mit nichts auch nichts? Ich denke ja, sonst würde es nicht sagen. Und deshalb rühmen sich diese Überwinder nicht ihrer eigenen Kraft, sondern sie hören auf den Herrn, wenn er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jemand sagte mal, wir sind dem Herrn viel zu stark. Wir beten, oh Herr, mach mich stark. Bete doch, Herr, mach mich schwach. Dann bist du in der Spur von Paulus. Ich rühme mich am allerliebsten meiner Schwachheit. Darum bin ich guten Mutes, schreibt Paulus, in Schwachheit, in Misshandlung, Nöten, in Verfolgung, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Warum? Weil seine Kraft in meiner Schwachheit mächtig ist. Weil er mich dann benutzen kann als Werkzeug seiner Macht und Stärke. Also das sagt der Mann, der vom Tag seiner Bekehrung an einen schweren, schweren Leidensweg geführt wurde. Wer sich die Mühe macht und mal nachguckt in seinen Briefen, in der Apostelgeschichte, der wird feststellen, Kinder von uns haben alle schon festgestellt, wird feststellen, der Weg des Apostels Paulus war vom Tage seiner Umkehr an ein Leidensweg. Und dabei handelt es sich bei diesem Leiden nicht um Zufälle und Schicksalsschläge, sondern wie vorhin schon gesagt, es war ihm so von Gott bestimmt. Als der Auferstandene diesem Neubekehrten in den Weg trat, sagt er über ihn, über Paulus, ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen Applaus bekommt. Wie viel er um meines Namens willen leiden wird. Das ist ein Programm, wenn man dir sagt, ab jetzt beginnt's. Vorher hat er schon, war schon irgendwo so eine fromme Koryphäe und ab jetzt beginnt's. Ich will ihm zeigen. Und davon hat sich alles bis aufs Tüpfelchen erfüllt bei diesem Apostel. Leiden um Jesu willen und nicht unterliegen, das ist Paulus. Und was ist sein Geheimnis? Sein Geheimnis ist, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Ach, wir achten unser Leben so sehr der Rede wert, gell? Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium. Paulus setzt sich hinten an, er will nicht vorne glänzen, strahlen. Und er sagt, ich habe einen Auftrag, ich habe ein Amt. Jemand sagte mal, wir haben einen Auftrag, für den es sich lohnt zu leben. Und wir haben einen Herrn, für den es sich lohnt zu sterben. Der Apostel weiß, das ist mein Weg. Aber er weiß noch etwas. Er, der Jesus liebt, weiß noch etwas. Ich bin von meinem Herrn geliebt. Ganz wichtig für diesen Apostel. Die Liebe seines Herrn bedeutet ihm mehr als alle Schätze der Welt. Sich von Jesus geliebt wissen. Trotzdem, dass ich in meiner Liebe zu ihm ständig versage, meiner Treue zu ihm, meinem Glauben an ihn, dass er mich hält. Deshalb kann Paulus auch an die Römer schreiben, in dem allen, was auf uns zukommt, überwinden wir weit, dadurch, dass wir ihn so lieben. Nein, genau das Gegenteil, durch den, der uns geliebt hat. Die Rede ist von Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr und Schwert. In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und Paulus sagt auch nicht, überwinden wir gerade so noch mit Ach und Krach, so immer 3 Millimeter mit der Nase über dem Boden. Nein, weit. Ja, warum dieses? Nimmt er jetzt aus Maul genauso voll wie Petrus? Nein, keineswegs. Paulus weiß, dass ihn von der Liebe seines Herrn nichts trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur. Nichts kann mich trennen von der Liebe. Mein Herr umspannt mich, umfasst mich, trägt mich. Es ist also die Macht seiner Liebe zu mir, zu uns, zu der Gemeinde, die durchträgt. Bilden wir uns doch bitte nicht so viel ein auf unsere schwache Liebe zu ihm. Trösten wir uns doch seiner starken Liebe zu uns. Deshalb sagt ja der Herr Jesus auch mal, bleibet in meiner Liebe. Nach dem Motto, bleib in der warmen Badewanne, auch wenn es draußen kalt ist. Bleibt in meiner Liebe. Nein, sieghafter Glaube ist nicht der Glaube an die eigene Liebeskraft, sondern der Glaube an den, der aus Liebe sein Leben für mich gegeben hat. Und dann sagt Paulus noch etwas, das einem fast das Blut in den Adern zum Stocken lässt. Er schreibt in Philipper 1,29, ich wundere mich, dass man das in manchen frommen Kreisen nie hört. Es ist euch gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Leiden um Christi willen ist ein Charisma. Warum hören wir davon nichts in charismatischen Kreisen? Da sagt man, nein, wenn du leidest, machst du was falsch. Dann hat sich Paulus gewaltig geirrt. Das ist Charisma, das ist ein Geschenk. Es ist euch geschenkt, es ist euch gegeben. Und Jesus, unser Heiland, geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn er sagt, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Himmelreich. Glückselig seid ihr, Wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, wenn sie damit lügen, das ist die Voraussetzung. Hoffentlich sagen sie nicht die Wahrheit mit ihren Schmähreden. Und dann kommt etwas, da bleibt einem die Luft weg. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Bist du fröhlich und getrost und singst Halleluja, wenn dich einer schief anguckt, bloß weil du an Jesus glaubst oder gar über dich herzieht, oder denken wir an unsere verfolgten Brüder und Schwestern. Es ist erwiesen, es ist historisch erwiesen, dass Christen zu allen Zeiten, selbst auf dem Scheiterhaufen, in der Arena oder wo es auch immer, noch Loblieder gesungen haben, dass die anderen sagen, die spinnen, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Das sind nicht alle Blätter am Baum, das geht's doch nicht. Die können doch nicht. Doch, das ist die Macht der Liebe Gottes in ihren Herzen. Fröhlich und getrost, warum eigentlich? Weil wir uns dann in bester Gesellschaft, sagt Jesus selbst, in bester Gesellschaft befinden mit Propheten, Aposteln und den zahllosen, bedrängten Christen durch alle Jahrhunderte hindurch. Wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir um unseres Glaubens willen angegriffen werden. Wir sind in bester Gesellschaft mit dem Herrn selbst. Und weil uns Leiden um Christi willen, das ist das andere, das auch dazu gehört, ihm immer näher bringt, uns mehr mit ihm verbindet. Leiden, sag's mal, ich glaube es auch Ludwig Hofhager gesagt, Leiden schafft Raum für Gott. Nicht immer. Es ist eine Ehre. Ich weiß, das ist ganz, ganz schwerer Tobak. Es ist eine Ehre, um seines Namens willen verspottet, verachtet, ausgegrenzt, verfolgt zu werden. Ehre, wenn die anderen nicht lügen mit dem, was sie uns sagen. Ich habe es vorhin gesagt. Es ist ein großes Vorrecht, um seines Namens willen leiden und sterben zu dürfen. Mir geht es ganz schwer über die Lippen. Ich bin nicht Petrus, aber ich sage es trotzdem. Ich hatte vor Jahren, ich habe jedes Jahr 2-3 Mal Leute aus verschiedenen Gemeinden, liebe Russen auch bei mir gehabt, und dann war mal ein junger russischer Bruder, so, ja, jung war nicht mehr, vielleicht so, ja, aus meiner Sicht heute hat er mein Enkel, aber damals vielleicht so um die 30, dann steht er am Sonntagmorgen auf der Kanzel. Gottesdienst, hat uns Regensmorgen. Ach Brüder, Schwester, ich durfte für meinen Herrn nur 2 Jahre ins Gefängnis. Der war fast neidisch auf die, die 8 Jahre durften. Kann man darüber denken und urteilen, wie man möchte. Die Aussage war da. Und ich kann den, das hat er so gemeint, wie er sagte. Ich durfte ja nur. Der Herr hat mich gar nicht so hoch geehrt wie die anderen. Und interessant ist, dass wir genau dieses in der alten Kirche finden, in der frühen Christenheit. Die frühen Christen verstanden Martyrium um Christi willen für die höchste Auszeichnung in der Nachfolge. Sie bezeichneten das als eine Krone, und eine Krone, die niemand sich selber aufsetzen darf. Niemand darf diese Krone an sich reißen und sich selber sozusagen ins Martyrium hineinstürzen. Wir müssen geduldig warten, ob der Herr mir vielleicht nicht diese Krone aufsetzt. Und es ist seine Entscheidung, seine Wahl, seine Gnadenwahl, wem er sie aufsetzen will oder nicht. Und wem er sie dann aufsetzt, den rüstet er auch aus mit Kraft, um auch das schwerste Leiden durchzustehen. Also noch einmal, Überwinder sind keine Helden. Überwinder sind Leute, die sich ihrem Herrn und Heiland zur Verfügung stellen, für ihr Leben, egal wie er sie führt. Er führt nicht alle ins Martyrium, er führt auch nicht alle in eine Krebskrankheit. Er führt auch nicht alle, dass sie 100 werden. Er führt ganz unterschiedlich, ganz individuell. Entscheidend ist nicht, was ich für ein Programm, für ein Lebensprogramm habe, sondern entscheidend ist, dass ich mich meinem Herrn zur Verfügung stelle. Hier hast du mich als Werkzeug, als Instrument. Und ich bleibe bewusst bei dem Begriff Instrument stehen. Auf diesem Instrument kann er dann seine Melodie spielen. Das kann eine Jubel-, eine Freudenmelodie, eine Gnaden-, eine Liebesmelodie sein. Das kann aber auch eine Leidens- und Todesmelodie sein. Und wer sich dem Herrn ganz, tatsächlich ganz zur Verfügung stellt, der muss mit Widerstand rechnen. Der kann auch unterschiedlich aussehen, aber er wird nicht ungeschoren durchkommen. Satan hasst Leute. Satan hasst Leute, die es ganz ernst meinen mit dem Herrn. Und er hat seine Handlanger und er wird sie auf sie losschicken, loslassen. Wer sich ganz zur Verfügung stellt, muss mit Bedrängnis rechnen. Doch er darf eines wissen. Mein Herr lässt mich keinen Augenblick, keine Sekunde aus den Augen. Alle Dinge, auch und gerade solche Bedrängnisse, werden und müssen mir am Ende zum Besten dienen. Der, dem alle Macht gegeben ist, der wird es verstehen, mich durchzubringen, durch Höhen und Tiefen, durch schwere Zeiten, durch gute Zeiten, durchgeleiten, bis ich dann am Ziel angekommen bin. Dort, wo sich endgültig bewahrheitet und erfüllt, was Paulus an die Römer schreibt. Ich bin überzeugt, schreibt er, Kapitel 8, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Diese Überzeugung des Apostel schenke der Herr uns allen. Und den Mut, seinen Weg zu gehen, möge er uns auch schenken. Den Weg, und ich sage das jetzt mit allem Nachdruck, den Weg nicht zum bitteren, sondern zum herrlichen Ende. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Amen. Herr Jesus Christus, du lässt uns nicht im Unklaren. Dein Wort sagt es uns überdeutlich, dass der Weg in deiner Nachfolge nicht immer über Höhen, sonnige Höhen und auf Rosen gebettet ist, sondern dornig, steinig werden kann, sein kann und immer auch ist. Herr, du bist uns diesen Weg vorangegangen, den Weg durch Leiden zur Herrlichkeit. Und diesen Weg führst du uns. Und ich bitte dich, Herr, bewahre uns vor diesem geistlichen Hochmut, den Petrus an den Tag legte und bitter scheitern musste. Gib uns demütige Herzen, dass wir wissen, mit unserer Macht ist nichts getan. Aber wir dürfen auf dich vertrauen und du wirst uns durchtragen, bis wir vom Glauben zum Schauen gelangen. Und bitten möchte ich dich jetzt für alle deine Brüder und Schwestern in der Welt, die um deines Namens willen schrecklich leiden, blutig verfolgt werden, jetzt in diesen Augenblicken vielleicht gefoltert werden, schenk ihnen deine Nähe, die Freude an dir, die Liebe zu dir, die sie zu überwinden macht. Und für deine ganze weltweite, wahre Gemeinde bitte ich dich, bring uns durch alle Wirren und Irren der Endzeit hindurch an dein herrliches Ziel. Lass uns noch viele Menschen für dich gewinnen, lass viele mitkommen, wenn du kommst. Und lass uns vor allen Dingen immer den Blick auf dich, den wiederkommenden Herrn, haben und von Herzen uns nach deinem Kommen sehnen. Dass du kommst, wissen wir. Wann du kommst, wissen wir nicht. Aber wir bitten dich, komme bald. Ja, komme bald, Herr Jesu. Amen.